wählen, und darum will ich mich bemühen. Sollte er dabei nicht immer als Muster an Tugend erscheinen, sei es drum. Die Macht beschert einem Mann allerlei Annehmlichkeiten. Zwei saubere Hände gehören allerdings nur selten dazu. Mit Macht meine ich die offizielle, die politische Macht, was wir in der lateinischen Sprache als Imperium bezeichnen. Die Macht über Leben und Tod, wie sie vom Staat auf ein Individuum übertragen wird. Hunderte von Männern haben nach dieser Macht gestrebt, aber Cicero war einzigartig in der Geschichte der Römischen Republik, weil ihm beim Griff nach der Macht nichts als sein eigenes Talent zur Verfügung stand. Er entstammte nicht wie Metellus oder Hortensius, einer der bedeutenden, seit Generationen in der Politik tätigen Adelsfamilien, von deren Reputation er am Wahltag profitieren konnte. Hinter ihm stand nicht wie bei Pompeius oder Caesar eine mächtige Armee. Er verfügte nicht wie Crassus über ein gewaltiges Vermögen. Er hatte nur eins: seine Stimme. Und mit der schieren Kraft seines Willens machte er aus dieser die berühmteste Stimme der Welt. Ich war 24 Jahre alt, als ich in Ciceros persönlichen Dienst eintrat, ein auf seinem Familiensitz nahe Arpinum geborener Haussklave. Er war ein junger Rechtsanwalt, der an nervösen Erschöpfungszuständen litt, und zu jener Zeit war Ciceros Stimme noch nicht das furchteinflößende Organ, zu dem es später wurde. Sie war schroff und er neigte zum Stottern. Ich glaube, sein Problem war, dass die in seinem Kopf brodelnde Menge an Worten sich bei nervlicher Anspannung in seinem Hals staute, als ob sich zwei Schafe gleichzeitig durch ein Gatter gequetscht hätten. Wie auch immer, der Inhalt seiner Reden war oft zu hochtrabend, als dass sein Publikum ihn verstanden hätte. Der Gelehrte oder der Grieche wurde er genannt, was keineswegs als Kompliment gemeint war. Mehrstündige Verteidigungsreden, zu jeder Jahreszeit oft unter freiem Himmel, beanspruchten seine Stimmbänder derart, dass er nicht selten tagelang heiser und ohne Stimme war. Zudem litt er unter Schlaflosigkeit und einer schwachen Verdauung. Kurzum, wollte er politische Karriere machen, so benötigte er professionelle Hilfe. Also beschloss Cicero, Rom zu verlassen. Erstens, um seine Kräfte aufzufrischen, und zweitens, um die führenden Lehrmeister der Rhetorik zu konsultieren, von denen die meisten in Griechenland und Kleinasien lebten. Als Verantwortlicher für die kleine Bibliothek seines Vaters verfügte ich über eine passable Kenntnis des Griechischen und deshalb bat Cicero seinen Vater, ganz so, als wolle er sich ein Buch nehmen, ob er mich ausleihen könne. Am Ende sollte ich, wie so manches nützliche Buch auch, nie zurückgegeben werden. Am Tag, als wir in See stechen wollten, fanden wir uns im Hafen von Brundisium ein. Das war im 675. Jahr nach der Gründung Roms, in der Zeit des Konsulats von Servilius Vatia und Claudius Pulcher. Der junge Mann, der an jenem Frühlingsmorgen am Kai stand, war schmächtig, hatte einen Rundrücken und einen langen Hals, in dem ein Adamsapfel so groß wie eine Babyfaust auf- und abhüpfte. Seine Haut war blass, seine Wangen eingefallen. Kurz, Cicero war das Abbild eines kränklichen Mannes. Zuerst fuhren wir nach Athen, wo er sich das Vergnügen gönnen wollte, an der Akademie Philosophie zu studieren. Als ich ihm zum ersten Mal die Tasche in den Vorlesungssaal getragen hatte und mich wieder entfernen wollte, rief er mich zurück und fragte, wohin ich denn vorhätte zu gehen. »In den Schatten, zu den anderen Sklaven«, antwortete ich. »Es sei denn, du benötigst noch meine Dienste.« »Und ob ich die benötige«, sagte er, »ich will, dass du hier bleibst und dir ein wenig Philosophie aneignest. Dann habe ich jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann.« Also blieb ich, und mir wurde die Ehre zuteil, persönlich Antiochos aus Askalon zu hören. Wir blieben 6 Monate bei ihm und zogen dann weiter. Die tonangebende Schule der Rhetorik zu jener Zeit war die sogenannte asianische Methode. Eine kunstvolle Art des Vortrags, voller pompöser Wendungen und klingender Versformen, auf- und abschreitend zelebriert, begleitet von ausladender Gestik. Ihr führender Vertreter in Rom war Quintus Hortensius Hortalus, der allgemein als der herausragende Redner seiner Zeit betrachtet wurde und dessen fantasievolle Beinarbeit ihm den Spitznamen »der Tanzmeister« eingebracht hatte. Um Hortensius' Methode zu ergründen, legte Cicero besonderen Wert darauf, all seine Lehrmeister aufzusuchen. Menippos aus Stratonikeia,